Die Hochzeit der Hure, das ist mal ein Predigtthema, ne? Es wird aber verständlicher, denn ich möchte mit euch heute mal einen Blick auf ein alttestamentliches Buch werfen, auf den Propheten Hosea, und euch so mit hineinnehmen in diesen alttestamentlichen Text. Und wir werden gleich verstehen, um was es eigentlich geht. Wir schreiben das Jahr 750 vor Christus, Nordreich, und dieses Land damals, und da entdecke ich ganz viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Das Land damals stand in einer unglaublich wirtschaftlichen und kulturellen Blüte, und den Menschen, vielen Menschen ging es damals sehr gut. Das war ja nicht immer so. Zu viele Kriege gab es in der Geschichte des jüdischen Volkes und des israelischen Volkes, verbunden mit der Teilung des Landes, also das ist vorausgegangen, Nord- und Südreich im damaligen Israel. Aber jetzt im Nordreich, jetzt war alles besser. Innenpolitisch und außenpolitisch gab es überhaupt keine beunruhigenden Krisen. Das Volk genießt seit vielen Jahren Frieden, wobei man sagen muss, dass das Volk zu diesem Zeitpunkt den Frieden irgendwie als normal vorausgesetzt hat. Frieden ist normal. Wohlstand hat sich breit gemacht, allerdings auch Armut. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auseinander. Multikulturelle und multireligiöse Einflüsse nehmen zu im Nordreich Israels 750 vor Christus. Und die Menschen, die vor Jahren Gott, Jahwe, als ihren Gott anerkannt haben und verehrt haben, gehen eher in andere Religionen. Der Wohlstand wird angebetet, statt dem Geber der guten Gaben zu danken. Und wenn es um Gott geht, dann mit der Bitte um Wohlstand und um Reichtum. Also, wir schreiben das Jahr 750 vor Christus, Nordreich, Israel. Damals gab es einen König, Jerobeam II., der 40 Jahre lang König war. 40 Jahre unter einem Regime. Und lapidar heißt es in 2. Könige 14, und Jerobeam tat, was dem Herrn missfiel. Punkt. Das wird zu Jerobeam gesagt. Und genau in dieser Zeit treten parallel vier Propheten auf im Alten Testament, unabhängig voneinander: Joel, Jona, Amos und den die Leute den Meschugga nennen, den Verrückten. Das ist nämlich Hosea. Also unser Wort Meschugge kommt aus dem Jüdischen. Meschugga, also der Verrückte. Und so wurde er damals auch bezeichnet, Hosea. Viel erfahren wir nicht über ihn, über den Verrückten. Sein Name bedeutet, er rettet, also er, Jahwe, rettet, Hosea. Wir kennen den Namen seines Vaters, Beeri, und die Namen seiner Frau und der drei Kinder, das war's. Mehr wissen wir nicht von diesem Propheten. Und er bekommt jetzt von Gott, von Jahwe, einen Auftrag. Er soll nämlich Gericht aussprechen. In diese Situation hinein, des Wohlstands und der scheinbaren Zufriedenheit, hat sich Gott das anders vorgestellt. Und Hosea bekommt ganz klar den Auftrag, Gericht zu predigen. Noch extremer formuliert, den Untergang zu predigen. Denn Israel sollte zurückkommen. Gott ärgert sich. Und Hosea hat jetzt den Auftrag, das dem Volk zu sagen. Also was ist geschehen? Gott war unglaublich verliebt in dieses Volk. In Hosea 9, Vers 10 steht, wie Trauben in der Wüste waren für mich die Israeliten, als ich ihnen zuerst begegnet bin. Wie Trauben in der Wüste. Also Israel hat Gottes Leidenschaft geweckt und dieses Volk sollte seinen Durst stillen nach Gerechtigkeit. Das war eigentlich der Plan. Und dann finden wir im Hosea-Buch ganz wunderbare Aussagen, zum Beispiel 11, Vers 1, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. 11, Vers 2, aus Ägypten habe ich es zu mir gerufen, sagt Gott. 11, 4, mit Seilen der Liebe habe ich dieses Volk geleitet. Also in einer wunderbaren, fast partnerschaftlichen Beziehungsebenen Sprache wird hier von Israel gesprochen und von der Liebe Gottes zu diesem Volk. Aber dann hat sich diese Braut als durchtriebenes Frauenzimmer erwiesen. Was Gott zu bieten hatte, das hat das Volk gerne in Anspruch genommen, aber Liebe und Treue und Gehorsam hat es verweigert. Und Israel will Jahwe nicht mehr kennen in dieser Situation. Und dann steht da in Hosea 2, Vers 16, sie, also meine Braut, mein Volk Israel, schmückt sich mit Stirnreifen und Halsbänder anderer Männer. Und gemeint sind die kanaanäischen Gottheiten. Das missfällt Gott anscheinend. Da sagt er auch, Israel will gut essen, gut trinken, schöne Kleider, aber es will nicht erkennen, dass ich es bin, von dem sie ihr Korn, Wein, Öl, Gold und Silber haben, Wolle und Flachs. Ne, sie wollen die tollen Dinge, aber den Geber hinter diesen guten Gaben, den wollen sie nicht mehr kennen. Israel, so in 7,16, ist geworden wie ein verzogener Bogen, mit dem man kein Ziel mehr treffen kann. Also das sind die Aussagen Gottes über dieses Volk. Er macht da so eine Analyse. Und Gott will seine Braut jetzt verstoßen. 9,15, ich will sie um ihres bösen Treibens willen aus dem Haus werfen und ihnen keine Liebe mehr zeigen. So. Und in diese Situation kommt jetzt dieser Hosea. Er soll mit Zeichenhandlungen das Gericht Gottes verkündigen und er soll es symbolisch untermauern. Für uns heute ein bisschen unverständlich, aber ich versuche es zu erklären. Er soll sich nämlich eine Hure als Frau nehmen. Und da steht in Hosea 1, Vers 2, so begann der Herr durch Hosea zu reden. Der Herr sagte zu Hosea, geh, nimm dir eine Kultdirne zur Frau und zeuge Dirnenkinder. Denn das Land hat den Herrn verlassen und ist selbst zur Dirne, zur Hure geworden. Nun muss man verstehen, die Damen dieser Zunft waren etwas anders als heute, die Damen der Zunft. Also Kultdirnen waren damals gang und gäbe. Das waren damals junge Frauen, die in der kanaanitischen Religion den Kultbrauch der heiligen Hochzeit begingen und sich mit einem Priester sexuell zusammentaten, um im Grunde genommen für Fruchtbarkeit zu werben durch diese Handlung. Und eine solche Dame, eine solche Frau, soll sich jetzt Hosea zur Frau, zur eigenen Frau nehmen. Und das, was Hosea da tun soll, ist aus Gottes Perspektive ein äußeres Zeichen. Also das Volk soll sehen an diesem Leben von Hosea, das seid ihr eigentlich. Gott hält mit Hosea oder durch Hosea dem Volk da so einen Spiegel vor. Und von Gomer, seiner Dirnenfrau, bekommt Hosea drei Kinder. Also er nimmt sich diese Frau, heiratet sie und beide haben drei Kinder. Und die Namen der drei Kinder, die sind auch symbolisch zu verstehen. Der erste Sohn heißt Jesreel. Dieser Name, Jesreel, steht für ein Trauma Israels. In der Jesreel-Ebene wurde das jüdische Volk durch die Philister absolut geschlagen und fast zerstört. Und diese Stätte, diese Jesreel-Ebene, ist eigentlich im jüdischen Volk ein Symbol der Schande, des Schmerzes, der Sünde Israels. Wie in dem Blutbad bei Jesreel, so ist der Name dieses Kindes, soll auch Israel untergehen. Das ist so, als wenn wir heute unser Kind Auschwitz nennen würden oder Ground Zero. Ne, also da verbinden wir was mit. Und die Juden haben damals natürlich mit Jesreel genau das empfunden, was wir vielleicht mit anderen Namen empfinden. Das ist auch kein schöner Name, Jesreel, also für einen jüdischen Jungen. Dann wurde eine Tochter geboren. Auch für die hatte Gott einen Namen, nämlich Lo Ruchama heißt es. Und das soll heißen, kein Erbarmen. Also statt Friederike, ne, reich an Friede, soll sie friedlos heißen. Kein Erbarmen. Für einen Mädchennamen schon stramm. Und ein drittes Kind wurde geboren, wieder ein Sohn, Lo-Ami sollte er heißen, nicht mein Volk. Also nicht Gottlob, sondern gottlos. So, und diese drei Kinder mit dieser Frau in dieser Ehe, da ist jetzt Hosea dabei, dem Volk zu zeigen, guckt mal Leute, das sind Zeichen, das müsst ihr verstehen, Gott wird richten. Und die ganze Familie stand für diese Geschichte Gottes mit Israel, die Geschichte einer betrogenen Liebe. Und was Gott durch Hosea seinem Volk sagen will, ist im Kern die Botschaft, dass dieses Volk wieder zu dieser ersten Liebe zurückkommen soll. Da gibt es ein ganz wichtiges Wort im Hebräischen, das heißt Chesed. Und dieser Begriff Chesed meint Liebe und Treue. Also das meint eine tiefe Verbundenheit zwischen Personen oder Gott und dem Volk, was weit über Recht und Pflicht hinausgeht. Chesed meint Hingabe, Zuwendung, Hören und Tun. Also Gott meint, die Schuld des Volkes Israel liegt auf der Beziehungsebene. Und auf dieser Beziehungsebene soll sich das Volk ändern. Und nun hat Hosea den Auftrag, dieses Gericht Gottes anzusprechen, und immer in neuen Bildern und Vergleichen und Redewendungen spricht Hosea in diesem Buch von Gottes Gericht. Da spricht er von Gott als Ehemann, von einem Arzt, von einem Hirten, von einem Vogelfänger oder auch von einer Mutter. Also alle diese Bilder für Gott tauchen in Hosea auf. Und besonders hart trifft es die Priester durch die Worte Hoseas. Ihnen wird gesagt, im Grunde genommen, die Landnahme, die das Volk durch Gott selbst erlebt hat, soll zurückgenommen werden. Gott sagt eigentlich durch Hosea diesem Volk, ihr werdet wieder zurück nach Ägypten gehen. Also alles wieder auf Null. Das wird passieren. Man könnte sagen, dass wer eine solche Botschaft hört, wie Hosea es damals dem Volk gesagt hat, der müsste doch eigentlich verstehen, dass es jetzt wirklich 5:12 ist, jetzt ist Zeit der Änderung angekommen. Und die Israeliten haben damals aber das Gegenteil getan. Sie haben Hosea beschimpft, haben ihn ausgelacht und ihn an seinem Wirken gehindert. Da heißt es in Kapitel 9, Vers 7, der Prophet ist ein Narr, er ist Meschugge, ein Geistesmann ist verrückt. So große Anfeindungen zeigt, wie groß deine Schuld ist. Das ist die Situation. Und dann trifft Gott eine Entscheidung. Dann kommt der Punkt, wo sich Gott ganz klar entscheidet und handelt. Knallhart. Wer bis dahin das Hosea-Buch gelesen hat, denkt, oh, was kommt jetzt? Und dann steht in Hosea 11, Vers 8, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich behandeln wie Zebuim? Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Was macht man mit so einem Gott? Wisst ihr, was Gnade ist? Gnade ist für mich, wenn es nicht so kommt, wie es kommen muss. Mal so einfach formuliert. Das ist Gnade. Und diese Gnade taucht bei dem Propheten Hosea so deutlich auf. Es ist ja eine so verrückte Geschichte, die für mich, für uns heute überhaupt nicht versteht. Also so Zeichenhandlungen, ne? Man kann lange darüber reden, aber das, was eigentlich dieses Buch sagt, ist diese unglaubliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes, von denen auch alle Lieder heute hier gehandelt haben. Und der Psalm, den Heidi vorgelesen hat. Gott dreht sein Herz um, Er entschließt sich, seine Braut zu lieben, trotz allem. Er entscheidet sich neu für Israel. Und dann in Hosea 2, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, ich will mit dir verlobt in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit leben, ja, in Treue will ich mich mit dir verloben. Nun muss man einfach sagen, dass das Stichwort verloben nochmal etwas anderes bedeutet, als wir es heute so verstehen. Also die Verlobung war zu alttestamentlichen Zeiten ein Rechtsakt, der Hochzeit ja vorausgeht. Und in der Verlobung wurde man sich, wenn man so will, handelseinig. Bei der Verlobung musste der Bräutigam nach alttestamentlichem Gesetz einen Brautpreis bezahlen, nämlich 50 Silberlinge, das war der Preis für die Braut. Und die Verlobung war ein Rechtsakt, ein einseitiger Rechtsakt des Bräutigams. Auch das ist für uns heute unverständlich. Die Braut hatte also bis dahin eigentlich gar nicht so viel zu sagen, sondern der Bräutigam kam mit den Eltern oder mit dem Vater der Braut ins Geschäft, wurden sich handelseinig und der Brautpreis wird bezahlt. Und der Mann verpflichtet sich in der Verlobung zur Ehe. Er gab da schon das Ja-Wort und jetzt konnte die Hochzeit geplant werden. Und wenn hier in diesem Buch steht, dass Gott sich mit Israel verloben will, dann steht genau dieses Verständnis dahinter. Also heißt, Israel ist völlig inaktiv, Israel macht gar nichts. Und dann übersetzt Luther an dieser Stelle wunderbar, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten, mein Brautgeschenk für dich ist Gerechtigkeit. Mein Schutz, Recht, meine Liebe und meine Erbarmen sind Gnade und Barmherzigkeit. Das ist der Brautpreis, den Gott zahlt für seine Braut. Und jetzt stellt sich doch die große Frage, wenn wir so einen kleinen Einblick in dieses Buch Hosea bekommen haben, was bedeutet das für uns heute? Also wenn man so dieses Buch liest oder nur einzelne Verse daraus, dann wird man so mit dem Hosea-Buch nicht so recht klarkommen. Man müsste schon am Stück lesen, damit so dieser gesamte Zusammenhang klar wird. Aber was heißt das? Das, was in den Liedern eben immer wieder besungen wurde. Gott gibt nicht auf, Gottes Liebe ist stärker, Gott verspricht sich neu, Gott kämpft um sein Volk. Gottes Liebe ist anders. Also bei dem Stichwort Verliebtsein oder Liebe heute in unserer Sprache, dann geht es ja darum, da ist eine Person, die uns in irgendeiner Weise positiv reizt und weil sie so schön lachen kann oder weil sie irgendwie hübsch ist oder weil sie interessant ist oder weil sie klug oder tolle Haare hat oder was auch immer, verlieben wir uns in einen. Also da ist jemand, der uns positiv stimuliert, da klingt was in uns und dann verliebt man sich. Aber bei Gottes Liebe ist das anders. Wenn du Gott fragst, warum liebst du mich, dann wird Gott sagen, weil ich dich erwählt habe. Und nicht, weil du so schön bist oder so toll oder weil du so gut aussiehst, sondern weil ich dich erwählt habe. Ich wollte dich lieben, ich muss das nicht. Mich lockt eigentlich nichts an dir, aber ich liebe dich. Das ist Gottes Liebe. Das ist ein Unterschied zu der Liebe, die wir haben. Also dieses unverdiente Geschenk der Gnade Gottes. Ich liebe dich, weil ich es will. Das ist die Motivation Gottes. Und jetzt stellt sich die große Frage, die sich viele Theologen gestellt haben, ja, was machen wir damit? Dietrich Bonhoeffer meint, ich kann jetzt als Mensch dieses unfassbare Geschenk der Zuwendung Gottes, dieser Chesed, dieser Gerechtigkeit annehmen und mich darüber freuen. Und sagen, toll, so einen Gott haben wir. In unserer Religion haben wir einen zutiefst uns liebenden Gott. Und es dabei belassen. Dietrich Bonhoeffer hat in diesem Zusammenhang den Begriff geprägt, billige Gnade. Also es hat keine Konsequenzen. Ich kann Gott in meiner Frömmigkeit, in meiner Spiritualität einen guten Mann sein lassen. Ich genieße seine Barmherzigkeit, ich genieße seine Vergebungsbereitschaft, ich genieße sein unbedingtes Ja zu meinem Leben und es dabei gut sein lassen. Aber Hosea, schon im Alten Testament, Paulus greift das ja später auf, in vielen, vielen, vielen Texten. Die Frage ist, gibt es eine Antwort? Gibt es eine Antwort für mich auf diese Liebe Gottes? Und wie könnte die aussehen? Und an diesem Punkt bist du natürlich jetzt gefragt. Also wie könnte ich in meinem Leben es realistisch und ehrlich umsetzen, in dieser Weise Gott zu antworten? Paulus formuliert es in Römer 12, Vers 1 sehr stramm. Er sagt, euer ganzes Leben sei ein Gottesdienst. Was das heißt, müssen wir auch noch drüber nachdenken. Also wir können ja nicht 7 Tage Gottesdienst feiern, aber Paulus meint, das geht im Alltag auch. Also die Frage ist, gebe ich etwas an Gott zurück? Im Grunde genommen, wenn ich diesen Text jetzt so stehen lasse, dann wissen wir, dass im Grunde genommen Gott diese Geschichte so weiterschreibt. Gisela, du hast es erzählt, wir sind in der Passionszeit und was da am Kreuz passiert, ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was in Hosea schon anklingt. Also im Grunde genommen, das Sterben Jesu und die Auferstehung Jesu ist eine neue, ein neuer Beweis der Bereitschaft zu einer tiefgründigen Beziehung Gottes mit uns Menschen. Auch das ist wie so eine Art Verlobung. Das war kein schöner Ort für eine Verlobung, ne, Golgatha. Aber da macht Gott wieder deutlich, dass es ihm absolut ernst ist damit, diese tiefgründige Beziehung zu uns zu haben. Und jetzt wäre es spannend, darüber nachzudenken, wie könnte sich das denn im Grunde genommen konkretisieren in meinem Leben? Ich könnte sagen, ich lese etwas in der Bibel jeden Tag, ich bete, ich tue gute Werke, bis dahin, dass Menschen sagen, also das, was in dem einen Lied hier auch deutlich wurde, Heidi, was du in dem Psalm gelesen hast, wenn ich so nachts da liege, ich denke die ganze Zeit an Gott. Also ich mache das nicht, da schlafe ich und dann träume ich irgendwas. Also manchmal denke ich auch an Gott, aber nicht die ganze Nacht. Aber diese Haltung, die dahinter steht, ich gebe Gott mit meinem Leben, ich versuche Gott mit meinem kleinen Leben etwas wieder zu spiegeln von der Barmherzigkeit, die ich bekommen habe. Darum geht es. Und das ist die Grundlage unserer Gemeinde. Paulus vergleicht die neutestamentliche Gemeinde mit Israel. Hab die Stelle jetzt nicht, aber ich finde sie. Und im Grunde genommen ziehen wir ja aus diesem Grunde auch immer wieder diese Parallelen aus dem Alten Testament ins Neue Testament hinein. Eigentlich, weil deutlich wird, die ganze Bibel spricht von dieser Barmherzigkeit Gottes. So wünsche ich dir und uns als Gemeinde, dass wir sehr kreativ werden und es sehr ehrlich auf unserem Herzen tragen. Wie können wir ein Zeichen der Gottesliebe sein in dieser Welt? Das ist die Frage. Gott segne uns dabei. Amen.